Wir sind am Ende des 12. Kapitels in der Apostelgeschichte angelangt. Wir hatten zuvor davon gelesen, was der lebendige Gott tat in seiner Herrlichkeit, indem er den Petrus, der gefangen gelegt war, aus dem Gefängnis in wunderbarer Weise herausführte und Herodes Agrippa der Erste darüber sehr verzweifelt war und seine Wut an den Wächtern ausließ und sie tötete. Dann zog er weiter nach Caesarea am Meer, blieb dort einige Zeit und ärgerte sich weiter über die Christen und über die Menschen um ihn herum. Es ist ja oftmals so, wenn wir uns ärgern über jemand, lassen wir meistens die Wut an anderen aus. Nicht vielleicht gerade an dem, über den wir uns geärgert haben, weil wir den nicht greifen können, aber dann haben wir schlechte Laune und dann reden wir mit dem anderen schwierig und manchmal sehr schrecklich. Und so ging es hier auch bei dem Herodes Agrippa. In dieser ganzen Atmosphäre, Aufbruch des Christentums, Name Jesu, König aller Könige und der Heiland aller Seelen. Da heißt es hier in Vers 19 bis zum Ende des Kapitels: Dann zog er von Judäa hinab nach Caesarea und blieb dort eine Zeit lang. Er war aber zornig auf die Einwohner von Tyrus und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu: Das ist Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen, gab er den Geist auf. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem die Gabe überbracht hatten, und nahmen mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hat. Wir denken vielleicht, ja, warum wird uns das im Gotteswort mitgeteilt? Nun, das ist ja der Herodes, ja, was haben wir mit dem zu tun? Es soll deutlich werden, dass Gott der Retter in Jesus Christus ist für alle Seelen, aber auch der Richter. Er ist auch der Richter. Und das ist das Wunderbare. Hier sollte der Gemeinde gleich am Anfang gezeigt werden: Ihr braucht nicht zu richten. Ihr seid entlastet. Ist ja schlimm, wenn wir anfangen müssten zu richten. Es ist deswegen schlimm, weil wir es ja immer verkehrt machen. Wir treffen die Sache nie auf den Kern, weil wir nie die Herzen erkennen können. Wir können immer nur oberflächlich sehen, was der andere ist oder falsch macht und dann in dieser Weise über ihn herfallen. Aber das ist nicht das Rechte. Gott ist auch Richter. Und somit hat die Gemeinde Jesu überhaupt gar nichts damit zu tun, mit dem Gericht, sondern hat mit der Aufgabe zu tun, die Rettung weiterzugeben. Und das ist so weit umfassend, dass sie eigentlich damit fast gar nicht fertig wird. Sie hat gar keine Zeit zum Richten. Das sollte ihr deutlich gemacht werden. Es war schwer, den Herodes auszuhalten in Jerusalem. Aber es wurde ganz leicht, als die Gläubigen mitkriegten: Ach, der Herr macht das schon. Er kennt den ja. Er kriegt den in den Griff. Und es sollte vielleicht gerade schon am Anfang für uns eine Ermutigung sein, dass wir die Dinge dem Herrn anheimstellen und uns nicht aufhalten lassen durch richtende Gedanken. Weder bei der Obrigkeit, da haben wir ohnehin nichts mit zu tun, weil wir ja gar nicht in der Obrigkeit sitzen. Wir sitzen ja hier. Und man kann natürlich leicht über sie reden, ja, das ist schon eine leichte Übung. Aber wir ändern nichts, sondern wir haben einen viel, viel wichtigeren Auftrag, dass wir uns da nicht von abhalten lassen. Es ist also eine befreiende Tatsache, das möchte ich hier betonen, dass Kinder Gottes nicht mit Richten und Rache zu tun haben müssen. Sie müssen das gar nicht. Es heißt ja in Matthäus 7, sagt der Herr Jesus Folgendes in den ersten Versen gleich, Vers 1 und 2: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also, hört auf damit, will der Herr sagen, braucht ihr gar nicht. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr auch gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch auch gemessen werden. Das vergisst man ja meistens nicht. Wir haben ja so eine Faustregel, wenn man mit einem Finger auf dem anderen zeigt, dann zeigen drei gleich zu mir zurück. Aber die sieht man nicht. Man sieht nur den einen, wo man auf den anderen zeigt. Ne? Aber dass ich dann vielleicht doppelt so viel und dreimal so viel in meinem Leben habe, was gerichtet werden könnte, das nehme ich nicht wahr. Mit dem Maß, wo ihr richtet, werdet ihr selber gerichtet. Also hört auf damit, sagt der Herr Jesus, tut das bitte nicht. Obwohl der Jakobus enthauptet worden war und Petrus war im Gefängnis, lesen wir nichts darüber in der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde Jesu nach dem Leben ihrer Widersacher trachtete oder sie verfluchte. Lesen wir gar nichts. Sondern wir lesen, dass sie beteten und dass sie alle Hilfe von dem lebendigen Gott erwarteten. Sie nahmen die Aufgabe wahr, das Evangelium, den Sieg Jesu zu verkünden, auch im Gebet. Herr, du bist doch Sieger, auch über den Herodes. Und wir bitten dich einfach, dass dein Sieg offenbar wird. Wie du das machst, wissen wir nicht. Jesus Christus sandte uns zum Segnen in diese Welt. Ich weiß, das ist oftmals schwer. Manchmal, wie das gibt ja auch so eine Redewende, hat man so einen dicken Hals. Ja, gibt es so. Sagt man einfach, dann weiß man, Mensch, da habe ich mich aufgeregt. Jetzt soll ich auch noch segnen. Ja, aber der dicke Hals ist nicht unsere Aufgabe, sondern das Segnen ist die Aufgabe. Und hier gilt es immer wieder zu überwinden. In Matthäus 5 sagte der Herr Jesus, und das sind Gottes Worte, die unser Herz durchbohren und erfüllen sollen, Vers 43 spricht er ja davon, ihr habt ja gehört im Alten Testament, du sollst deinen Nächsten lieben, leichte Übung, aber den Feind sollst du hassen, nicht? Sollst du aussondern. Ich sage euch aber, liebt eure Feinde. So, jetzt können wir darüber nachdenken, gibt es feindliche Leute in unserer Stadt, in unserem Land? Lieb sie. Das ist die frohe Botschaft. Das ist die Vollmacht, die Christen bekommen haben durch die Wiedergeburt. Bittet für die, die euch verfolgen. Ja, die einfach das Böse für euch wünschen. Bittet für diese. Und segnet die, die euch fluchen. Segne sie, die was Schlechtes über dich reden, die dir Schlechtes wünschen. Und tut wohl denen, die euch hassen und ablehnen. Wir merken einfach, das steckt ja gar nicht in uns drin. In uns steckt das genau das Gegenteil drin, in dem natürlichen Menschen. Aber das ist Evangelium und das sollte die Gemeinde gleich am Anfang lernen. Wenn ihr auf meiner Seite steht, wollte Jesus Christus sagen, dann könnt ihr das Unmögliche tun. Und das wird Menschen überzeugen, dass hier eine andere Kraft am Werke ist, als die, die sie kennen. Sie müssen ihren Frust immer an anderen auslassen. So wie der Herodes, ne? Einfach die Leute liquidieren und über Sidon und Tyrus hat er sie auch geärgert, ja, aufgeregt und so weiter. Aber das braucht ihr nicht. Ihr dürft beten, denn ihr seid doch Kinder eures Vaters im Himmel. Ja, da geht es ja nun ganz anders zu. Ein Kind von Gott, dem Vater im Himmel zu sein, das ist ja was ganz anderes, als ein Kind von Menschen zu sein. Ein Kind von Menschen zu sein heißt, ich mache das, was Menschen können. Aber ein Kind Gottes zu sein heißt, ich darf das tun, was Gott kann. Das ist was ganz anderes. Ja, und darin sollen wir stehen. Wir sollen Hoffnung zu Gott haben. Der Herr, der unter grausamsten Bedingungen sein Opfer am Kreuz auf Golgatha geben musste und sein Blut vergossen hat, hat uns diese Hoffnung aus der Gerechtigkeit Gottes zu leben, selber gezeigt. Wenn wir allein schon mal lesen, 1. Petrus 2,23. Was Petrus dann auch zu berichten hatte, wie der Heiland gehandelt hat. Es steht hier in dem 23. Vers, er widerschmähte nicht, als er geschmäht wurde. Er drohte überhaupt nicht, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Gott macht das, der Vater macht das. Er wird mit der Sache fertig. Ich brauche das nicht zu tun. Deswegen lesen wir auch in Lukas 23, das ist für uns ja menschlich gesehen unfassbar, in Vers 34, dass Jesus Christus, als er gekreuzigt wurde, betete, Vater, vergib ihnen. Ja, wie können wir sowas beten? Wir selber können sowas nicht beten, weil es tut alles weh. In der Seele tut's weh, am Körper tut's weh. Aber durch den Geist Gottes können wir so beten. Vater, vergib ihnen. Die wissen nämlich überhaupt gar nicht, was sie tun. Die tun mir eigentlich leid. Die Feinde tun mir leid. Ich will sie nicht verurteilen, aber die tun mir eigentlich leid. Das ist die Gesinnung Gottes. Und das sollte die Gemeinde lernen und sollte so leben. Stelle alles Gott anheim. Oder wie es auch der Apostel Paulus dann später an die Gemeinde in Rom schrieb, Kapitel 12, ja, wenn wir das mal lesen, Vers 17 und 19, mal die zwei Verse nur, da heißt es dann in Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst. So heißt es ja auch. Meine Lieben, Paulus schreibt das so in der Fürsorglichkeit durch den Heiligen Geist, meine Lieben, ihr seid doch auch Geliebte Gottes. Rächt euch nicht selber, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Salopp gesagt könnten wir sagen, wir dürfen Gott nicht ins Handwerk pfuschen, indem wir etwas tun, was er allein tun will. Und wir Menschen neigen dazu, immer Gott helfen zu wollen in dem, was er tut oder tun will. Aber wir machen es doch falsch. Wir sind berufen zu segnen, zu lieben. Wir sollen dabei viel mehr auf das eigene Handeln achten. Galater 6, Vers 1, da steht ja auch, siehe auf dich selbst. Pass auf, ob du richtig stehst. Das ist viel wichtiger, als wenn du immer aufpasst, ob andere richtig stehen. Schau auf dich selbst. Prüfe dich vor dem Angesicht des Herrn, wo du stehst, damit du nicht auch versucht werdest und vielleicht so wie die feindlichen Leute selber handelst. Und merkst es dann noch nicht mal. Nicht? Das alles soll uns hier gesagt werden. Kinder Gottes werden zwar dem Druck der feindlichen Gesinnung in dieser Welt ausgesetzt, kommen aber niemals darin um, sondern gehen immer aus allen Anfechtungen gestärkt hervor, weil sie sich auf den Herrn verlassen. Auch das schrieb der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 8. Ich lese das mal in diesem Zusammenhang, Vers 36. Da sagt er, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Also es geht den ganzen Tag lang, dass wir Schwierigkeiten haben. Wir sind geachtet wie Schafe, die man schlachten soll. So geht das jeden Tag, auch im Leben der Christen. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Das ist die andere Seite. Jeden Tag werden die Christen und die Gemeinde Jesu in Gedanken, mit Worten oder eben mit Taten angegriffen und am liebsten getötet. Man achtet sie für nichts. Und da sollen wir aufpassen, dass wir da nicht mitspielen, sondern dass wir segnen untereinander. Und dass auch wir immer wieder überwinden, weit, also das Wort weit habe ich mir unterstrichen, da steht nicht nur, wir sollen ein bisschen überwinden, sondern weit, mehr als nötig überwinden sogar, durch den und um des Willen, der uns geliebt hat. Und das ist doch möglich. Denn wenn Gott das sagt, ist das möglich. Und wir sollen sagen, ein zweiter Punkt, der Herr sieht's und er erkennt's, was mich bewegt. Er sieht es. Wie oft geht mir das auch so, dass wenn ich angeworfen werde in mancherlei Weise, bete ich innerlich, Herr, du hörst es, du siehst es. Und dann bin ich's los. Weil ich sage, du wirst mit der Sache fertig. Ich werde da nicht jetzt fertig, muss ich auch nicht, aber du siehst es. Und dann kann ich wieder getrost sein. Bei allen Ungerechtigkeiten, die wir ja als Jünger Jesu, als Kinder Gottes erdulden, müssen wir nicht dies außer Acht lassen, dass Gott es nicht erkennt, wie es uns geht. Und dass er nicht richten würde, das Böse. Herodes, Agrippa der Erste, kam ja, haben wir gelesen, furchtbar um. Er kam furchtbar um. Weil er kein bußfertiges Herz hatte, sondern sein Hochmut ihn so weit trieb, dass er sich sogar göttliche Ehren geben ließ. Er kam furchtbar um. Ich weiß nicht, ob er einen Schlaganfall gekriegt hat oder Kreislaufkollaps. Jedenfalls 10 Tage brauchte es ja noch, nicht, bis er dann gestorben ist. Und die Würmer fraßen ihn auf. Alle Herrscher, die sich dem Gottesvolk, sei es zur damaligen Zeit auch Israel oder der Gemeinde, alle, die von Gott gerufen sind, entgegenstellen, mussten schmählich untergehen. Denken wir an Nebukadnezar, der dann für eine ganze Zeit wahnsinnig wurde, weil er sich an Gott vergriffen hat. Er wurde wie ein Tier, musste fressen wie ein Tier, draußen liegen wie ein Tier, ja? Weil Gott zeigen wollte, pass mal auf, du bist hier nicht der Herrscher. Und wenn du da meine Leute antastest, dann kriegst du es immer mit mir zu tun. Und der Herr hat das gemacht. Ja, gut, bist du eben wahnsinnig mal für eine Zeit. Auch Belsazar, der danach kam, der da dachte, ach, ich kann machen, was ich will. Ich nehme einfach die heiligen Gefäße aus dem Tempel von Jerusalem. Und dann werden wir ein bisschen schlemmen, trinken und machen und mit meinen Kebsweibern hier das genießen. Ja, dann kam diese Schrift Mene, Mene, Tekel, Upharsin, ja. Und er wurde umgebracht. Gott hat das geregelt. Da musste nicht der Daniel kommen und sagen, also dir werde ich mal die Leviten lesen und dich mal umbringen. Nein, nein, das macht der Herr schon. Wurde umgebracht. Brauchte sich gar keiner weiter drum kümmern. Nero ist ja auch in einen Irrwahn gekommen, an dem er schlussendlich im Selbstmord erstickte. Julius Cäsar wurde von seinen eigenen Leuten getötet, weil er auch die Christen verfolgte. Voltaire, der Mann, der sagte dann, ja, ich bin schon in der Hölle und brenne schon. Lenin, der bat die Stuhlbeine um Vergebung. Ja, das ist alles so. Gott arbeitet schon mit den Einzelnen, brauchte sich gar keiner drum kümmern. Auch heute nicht. Gott hat das Gericht. Aber wir haben die frohe Botschaft zum Einladen. Gott führt selbst Gericht. Ich möchte in diesem Zusammenhang uns auch dieses Wort aus Psalm 73 mal lesen. Einige Verse. Da war ja auch der Asaph und mit ihm sicher viele andere sehr verzweifelt. Verzweifelt über die Gottlosigkeit und den Gottlosen. Wie gut das dem geht. Der wird immer reicher, der hat eine Eigentumswohnung, hat vielleicht ein Haus, fährt ein riesiges Auto, ja, dem geht's gut. Und der will von Gott gar nichts wissen. Und wenn der dort was erzählt, dann muss das Gültigkeit haben in der Gesellschaft. Ja, ist denn das normal? Und da hat er sich so richtig innerlich mal aufgeregt. Und er sagt, sie brüsten sich wie ein fetter Wanz, sie tun, was ihnen einfällt, sie achten alles für nichts und reden böse, sie reden und lästern hoch her, was sie reden soll vom Himmel abgeredet sein, was sie sagen, das soll gelten auf Erden, darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zuhauf wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen, wie sollte der Höchste etwas merken. Das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und die werden sogar reich. Soll es denn umsonst sein, sagt er, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt, also auch wieder hier. Der Gläubige ist täglich geplagt. Täglich geplagt. Es geht gar nicht ohne, weil er in einer fremden Welt hier lebt. Er lebt in der Welt, wo der Satan als Fürst regiert. Deswegen wird man täglich geplagt. Meine Züchtigung ist alle Morgen da. Und dann sagt er, naja, ich will dem Gedanken aber nicht Raum geben, sonst würde ich ja die Glaubensgeschwister, die vor mir gelebt haben, verleugnen. Und er sann darüber nach, bis er ins Heiligtum Gottes ging und merkte dann, was Gott mit den Gottlosen vorhat. Dann wurde er beruhigt. Er musste sich damit gar nicht mehr auseinandersetzen. Und dann merkte er, ja, Gott, du stellst sie ja aufs Schlüpfrige und stürzt sie zu Boden. Die werden plötzlich zunichte. Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Ja, so bleibe ich einfach bei dir, sagte, das genügt mir jetzt. Ich will mich gar nicht mehr aufregen über die Gottlosen. Und ich will mich auch nicht mehr als Richter über die Feinde aufspielen, sondern ich überlasse das dir. Ich habe das jetzt gemerkt. Und er sagt also vorher, als ich das nämlich getan habe, mich ständig ereifert habe über Herodes, sagen wir mal so, war ich wie ein Tier vor dir. Wie ein Tier. Gar nicht wie ein Gotteskind. Ja, ich bin dem natürlichen Menschen nachgegangen, was er so gerade denkt und fühlt, und das habe ich rausgelassen. Aber er hat erkannt, das ist nicht richtig. Denn während ich diese Aggression rauslasse, kann ich nicht als Kind Gottes handeln. Das kann ich nicht zugleich einladen zum Frieden Gottes, geht gar nicht. Also muss ich im Frieden Gottes bleiben, damit ich ein Zeuge des himmlischen Vaters in Jesus Christus bin. Die Gemeinde Jesu sollte also hier, die ja noch relativ frisch war in der Apostelgeschichte, lernen, dass sie nur einen Auftrag haben, in alle Welt zu gehen und das Evangelium zu verkünden. So wie Herodes wurden alle auch im alten Bund bestraft durch Gottes Hand, die Unrecht taten und im Unrecht blieben. Einige Beispiele. Da gab es einen Mann, Nabal genannt. Ihr kennt das sicher, 1. Samuel 25. Nabal, im Karmelgebirge wohnend. Sein Name heißt ja schon Narr und er hat sich auch als Narr bewegt. David, der ja vor Saul flüchten musste, bewegte sich auch dort in dieser Region am Karmel und hütete zugleich mit durch seine Soldaten die Herden von Nabal. Der hatte nämlich viele, tausende von Tieren. Und weil jetzt David mit seinen Leuten drumherum war, passierte nichts. Keiner raubte die Tiere und so weiter. Nun kam der große Tag der Schuhe, der Schafschuhe, und dem Nabal ging es eigentlich sehr gut. Ja, er war reich und hatte ein richtiges Festmahl gemacht. Und David sagte zu seinen Leuten, geht jetzt mal hin, redet bitte freundlich mit ihm. Freundlich und sagt ihm, na guck mal, dir geht es doch jetzt gut. Und wir haben doch aufgepasst, dass deine Tiere nicht umkommen und dass deinen Hirten nichts passiert. Gib uns doch auch was, wenn du jetzt so, was du denkst, ja. Aber dieser Nabal, er lehnte sich dagegen auf und sagte, nein, mach ich nicht. Diesem David gebe ich überhaupt nichts. Und dann erregte sich erstmal David, lesen wir. Er erregte sich, zog sein Schwert, gab diese Order auch an seine Leute und sagte, jetzt gehen wir hin und bis auf morgen, da wird kein männliches Wesen mehr leben. Aber da hörte die Frau von Nabal, die Abigail, was geschehen war. Und sie wusste, ihr Mann ist ein Narr. Und sie hat schnell viele, viele Rosinenkuchen und gekochte Schafe und so weiter eingepackt und ist zu David gekommen und hat ihm das gegeben, hat gesagt, es tut mir leid, dass du warst hier so gut zu meinem Mann und zu dem Guthaben, was wir haben, und man hat dich so schlecht behandelt. Ich will dir das jetzt geben, bitte vergieß kein Blut. Und David sagt, oh ja, ich danke dir, dass du mich bewahrt hast, selber urteilen zu wollen. Ich wäre jetzt nämlich losgegangen und hätte alles Männliche getötet. Aber er bedankte sich. Und dann sehen wir, dass Gott schon längst gearbeitet hat. Denn als dieser Nabal plötzlich hörte, was seine Frau Gutes getan hat, ja, da erstickte er dann beinahe an seinem eigenen Essen und Wohlstand. Und dann hat er noch ein paar Tage gelebt und dann war er tot. Brauchte keiner was machen. Ja, noch nachher wurde dann die Abigail Frau von David. Oder wenn wir auch sehen, dass jemand sich in ein fremdes Amt mischt, was ihm nicht zusteht, das sieht Gott auch. Braucht gar keiner kämpfen. Da gab es doch die Situation, auch in 2. Samuel 6, die Situation, dass die Bundeslade schon 20 Jahre nicht mehr unter dem Volke Israel oder jedenfalls nicht an dem gewünschten Ort war, wo sie sein sollte. Sie war verloren gegangen an die Philister, war dort etliche Jahre, 7 Jahre, und die schickten sie nachher zurück nach Israel. Und da passierte dann auch Folgendes, als nun David endlich die Bundeslade nach Jerusalem bringen wollte, aus dem Haus in Kirjat Arba, und wollte dann diese Bundeslade etablieren im Zelt, bevor eben der Tempel gebaut worden ist in Jerusalem. Da wollte dann jemand die Bundeslade festhalten, weil er Angst hatte, die fällt um. Von dem Wagen runter. Das war der Usa. Was passierte? Er wurde sofort getötet. Warum? Weil er kein Priester war. Weil Gott nämlich das Gebot gegeben hat in 4. Mose 4, Vers 15. Wenn die Bundeslade transportiert wird, sollen nur die Priester sie vorher einwickeln in diese Decken, die über dem Zelt gewesen sind. Und dann sollten die Leviten an den Stöcken sie weitertragen. Niemand durfte sie anfassen. Gott hat's gesehen und hat den Usa gleich sterben lassen. Wir sehen einfach aus diesen Begebenheiten, dass Gott selbst urteilt. Und er urteilt immer richtig über die jeweilige Situation. Uns ist es aus der Hand genommen, das Beurteilen. Auch der Apostel Paulus sagt es ja im Korintherbrief bei den Gläubigen untereinander, die sich ja immer ein bisschen so reiben und ärgern. Richtet nicht vor der Zeit, bis Jesus kommt. Stille, ruhig. Der Herr weiß es. Der sieht alles, ja? Und dann haben wir gelesen, als die Gemeinde das ja nun irgendwie verstand, da wuchs das Wort Gottes. Es wuchs. Plötzlich war der Freiraum da, der Liebe, der Freude. Ach, wir brauchen uns um das Gericht gar nicht kümmern. Wir kümmern uns jetzt um das Evangelium. Und da waren plötzlich viele Leute, die es gerne hören wollten. Das Wort Gottes wuchs. Das will doch bedeuten, so wie es der Apostel Paulus auch an Timotheus schrieb. Er sagt, ich bin eigentlich äußerlich immer wieder angefochten und gebunden, der ich ja das Wort Gottes weitersagen möchte. Aber das Wort selber ist nicht gebunden. Ist frei. Ist frei. Und darum wollen wir uns daran halten. Seine äußeren Bande wollte der Apostel Paulus also nicht vergleichen mit dem Wort Gottes, das ja frei ist. Gott handelt souverän, auch in der Ausbreitung des Evangeliums. Alle Gebete der Kinder Gottes, aus welcher Situation oder Drangsal immer sie gesprochen wurden und werden, können niemals verhindert werden. Niemals verhindert werden. Das Gebet kann keiner verhindern. Einer kann sagen, ich will davon nichts wissen und von dir auch nicht. Naja, aber ich darf für ihn beten. Das kann er nicht verhindern. Die Gebete haben eine Macht. So wie es ja auch im Propheten Jesaja 55 steht, wo Gott sagt, mein Wort soll es gelingen, wozu es gesandt worden ist. Mein Wort soll es gelingen, ja? Und zu Petrus sprach der Herr, als sie im hohen Norden in Israel waren, in Caesarea Philippi, nachdem ja auch die Frage gestellt wurde, was glaubt ihr denn, wer ich sei? Was sagen die Leute? Ja, die Leute sagen Unterschiedliches, wer du bist. Ja, und was sagt ihr denn selber? Erstmal Schweigen im Walde, nichts gesagt, bis dann Petrus sagte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, das hast du nicht wissen können. Das hat der Vater im Himmel dir offenbart. Aber wenn du das sagst, wie willst du jetzt handeln? Wenn ich tatsächlich der Sohn Gottes bin, willst du so weitermachen wie bisher? Oder hörst du auf mein Wort, wenn ich doch der Sohn Gottes bin? Und dann sagte Jesus auch, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Werden sie nicht. Die können so alles Mögliche anstellen, aber die werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Und das soll uns einfach auch Trost sein. Auch in unserer gesellschaftlichen Situation, in der wir einfach stehen. Wir brauchen da nicht kämpferisch sein und uns nicht stark machen für menschliche oder eben ordnende Dinge, um das Böse in die richtigen Schranken zu weisen. Sondern wir haben das Gute zu bringen, das Evangelium. Uns ist gesagt, dass wir in der Liebe zu unserem Heiland stehen dürfen. Das ist das, was Jesus auch in Johannes 14 sagt. Darauf kommt es einfach an. Vers 24 und 26, da sagt er, wer mich liebt. Also, das ist die Voraussetzung. Er hätte zu Petrus auch sagen können, Petrus, jetzt weißt du, wer ich bin, liebst du mich? Später hat er ihn ja gefragt, nicht am See Genezareth, liebst du mich wirklich? Wer mich liebt, der hält mein Wort. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und wir werden Wohnung bei ihm machen. Wir bleiben da zu Hause. Wir gehen gar nicht weg. Wir sind immer da und wir regeln alles. Und in Vers 26, dann kommt der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen und der wird euch alles lehren und euch erinnern. Der arbeitet in euch, er macht das. Er wird euch leiten zum Guten in dem Auftrag, den ihr habt, nämlich das Evangelium auszubreiten. Saulus, der ja zunächst ein Verfolger der Gemeinde war, bis zu seiner Bekehrung vor Damaskus, erlebte also wiederholt auch zu Jerusalem, wie Gott bewahrt und selber der Richtende ist. Denn wir haben gelesen, zu derselben Zeit, als sie das Geld gesammelt haben, die Kollekte für Jerusalem, da ging das mit dem Herodes dort los. Nicht? Dass der aufstand und sagte, jetzt werden wir den Jakobus töten und das hat den Leuten gefallen, dann wollen wir den Petrus auch vornehmen. Und die gingen ja nach Jerusalem, erlebten mit, dass die Gemeinde doch aufgerichtet war und dass Gott für sie sorgte und über das Böse selber der Richter war. Als er noch ein Eiferer um das Gesetz war, dachte Saulus, Gott immer zu seinem Recht verhelfen zu müssen. Kann ja heute auch passieren, ne? Dass wir das manchmal denken. Wir müssen Gott zu seinem Recht verhelfen unter den Menschen. Brauchen wir gar nicht. Das macht Gott selber um sein Recht. Das dachte er nämlich und er ist gescheitert dabei. Er ist gescheitert. Er hat es genau falsch gemacht. Bis er dann lernte, dass Christus in ihm das Richtige machen will. Ja? Er will der Handelnde sein. Wir brauchen Gott nicht helfen wollen aus unserem Vermögen. Der Herr sorgt doch für die Seinen. Petrus wurde ja nach seiner Befreiung, das ist ja so wunderbar, nicht irgendwohin geführt, sondern genau zu dem Haus, wofür ihn gebetet worden ist. Plötzlich stand er da vor der Tür. Da wurde er hingeführt. Und er wurde an diesen Ort geführt, wo ein Zuwachs der Evangelisationsaufgabe stattfand. Nämlich, da war nämlich sein Neffe, da war eben auch der Neffe von Barnabas zu Hause und die Schwester von Barnabas. Und da kam eine neue Missionsbewegung hinein, dass nämlich Saulus und Barnabas dann auch diesen Johannes Markus, den Neffen, mitnahmen aus diesem Hause und dann wieder nach Antiochien ging, um dort weitere Aufgaben von Gott zu empfangen. Das lesen wir dann im nächsten Kapitel. Da ging es nicht einfach so los, so mal zusammensetzen, da können wir mal einen Plan machen, wie können wir jetzt hier vorgehen, da wollen wir jetzt hier evangelisieren und so, ja, da können wir mal da, das haben die nicht gemacht. Sondern die waren offen für das, was Gott sagt, was sie machen sollen und wer was zu machen hat. Sie beteten und Gott gab ihnen neue Wegweisungen. Herodes war also tot, aber das Werk Gottes lebte weiter und wird auch immer weiter leben bis zur Wiederkunft des Herrn. Abschließende Sätze. Jesus ruft den Gläubigen einfach zu, fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es ist doch eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Oder Offenbarung 1, 17, fürchte dich nicht, ich bin doch der Erste, ich bin doch der Letzte, ich bin der Lebendige, fürchte dich doch nicht. Und noch ein Wort, fürchte dich nicht vor keinem, dass du leiden wirst. Da steckt ja drin, du wirst schon was leiden, aber fürchte dich nicht davor. Sei einfach getreu bis in den Tod, ich will dir die Krone des Lebens geben. Dann wirst du mit am kristallenen Meer stehen und dann wirst du auch reden mit all den Überwindern und Gott preisen, wie es in Offenbarung 19 steht. Johannes hörte das von diesen Menschen, die dort überwunden haben. Er hörte etwas wie eine große Stimme, eine große Schar im Himmel, die sprach, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Er richtet richtig, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat. Er hat das gemacht und hat das Blut seiner Knechte gerecht. Er hat gerecht, dass diese Hand, dass ihre Hand vergossen hat. Und sie sprachen zum zweiten Mal, Halleluja, lobe den Herrn. Und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit der Gebete, der Rauch der Gebete. Die 24 Ältesten und die vier Gestalten fielen auch nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß und sprachen, Amen, das stimmt. Halleluja, lobt den Herrn, er macht alles richtig. Und eine Stimme ging aus von dem Thron, die sagte, lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß, lobt ihn. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großen Wassers und wie eine Stimme starker Donner, die sprach, Halleluja, lobe den Herrn. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Er ist nicht nur in Christus Retter, er ist auch der echte Richter. Soweit zu diesem Wort. Gemeinde Jesu soll gestärkt werden im Glauben, sich festhalten an dem, was ihnen widerfahren ist und darin auch handeln.